Freie Presse Waldpodcast.
Wer aufmerksam durch den Wald geht, dem werden schon die Zeichen aufgefallen sein, mit denen manche Bäume gekennzeichnet sind. Nicht alle bedeuten, dass die Bäume gefällt werden sollen. Rätselhaft erscheint dem Spaziergänger auch, dass sie in verschiedenen Farben aufgesprüht werden. Steckt dahinter eine Vorliebe des zuständigen Försters? Was es mit diesen geheimnisvollen Zeichen auf sich hat, erklärt Thorsten Seltmann in der heutigen Folge meines Podcasts. Thorsten Seltmann will eine Laufbahn zum höheren Dienst im Forst antreten und absolviert derzeit einen Teil seiner Ausbildung im Forstbezirk Eibenstock. Herr Seltmann, wir stehen hier vor einem Baum, der ein seltsames Zeichen trägt, das ich so noch nie gesehen habe. Können Sie das mal erklären, was es mit diesen Zeichen auf sich hat und wo wir überhaupt jetzt heute sind?
Gern, Frau Mann. Wir stehen hier im Burkhardswald, südlich von Aue, zwischen Lauter und Aue. Der Burkhardswald ist im Forstbezirk Eibenstock der größte Laubholzkomplex. Das ist das älteste Rauchschadgebiet. 1920 wurde hier mit dem Waldumbau von Fichte zu Rotbuche vor allem, auch Roteiche finden sich hier vielen, wurde hiermit begonnen. Das Waldgebiet ist in seiner Größe von etwa 200 Hektar ein beliebtes Naherholungsgebiet für Waldbesucher, sehr attraktiv, mit vielen Markierungen, mit vielen Schildern, wo man sich schöne Runden aussuchen kann für Spaziergänge etc. Und in diesem Gebiet gibt es mittlerweile sehr viele, teils alte, starke Buchen. Und wir stehen vor einer solchen alten, starken Buche, die ist sehr schräg gewachsen. Und was wir hier sehen, ist gewissermaßen der Schmetterling, der im Forstbezirk Eibenstock einen Biotopbaum kennzeichnet. Und dieser Biotopbaum zeichnet sich eben dadurch aus, dass in den abgebrochenen Asthöhlen sich das Wasser bildet, dass hier Insekten ein sehr gutes Biotop finden. Vögel und Schmetterlinge finden an diesen Bäumen sehr gute Habitate, können hier lange leben. Der Baum hat in Zukunft die Aufgabe, im Wald sicherlich noch Nachkommen zu bilden. Also Verjüngung kommen als Verjüngungslieferant, als Mutterbaum ist er sehr geeignet. Er ist aber auch sehr geeignet eben als Biotopbaum, als Totholz in letzter Konsequenz, was wir auch auf jeder Fläche, in jedem Bestand aktiv fördern wollen. Mhm. Und diese alten, starken Buchen, dieses alte, starke Laubholz soll hier an der Stelle explizit gekennzeichnet sein. Und dafür ist dieser gelbe Schmetterling genau das Richtige.
Mhm. Okay, also den Zuhörern, die das jetzt nicht sehen können, das Zeichen an dem Baum, möchte ich es mal beschreiben. Das sind ja zwei Kreise ineinander, die ineinander verschlungen sind und mit einem kleinen Kringel obendrauf. Also ich würde das sozusagen nicht als Schmetterling interpretieren. Warum ist das jetzt hier im Forstbezirk Eibenstock? Oder hat man sich geeinigt auf dieses Zeichen?
Wie es zu diesem Zeichen kam, kann ich Ihnen nicht beschreiben. Dafür bin ich zu kurz dabei. Erst seit Januar 2022 bin ich hier im Forstbezirk. Ich habe es mir erschlossen auch als Doppel-B, als Biotop-Baum. Mhm. Das eine B ist so, wie wir es alle schreiben. Und das andere ist direkt an der Geraden spiegelverkehrt.
Ja. Aha.
Also ob man das als Schmetterling oder als Doppel-B kennt, beschreibt. Auf jeden Fall ist es mit einem Dauergelb für die nächsten Generationen, auch für die nächsten Generationen Waldbesuchern gekennzeichnet.
Ja, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, Dauergelb, es gibt ja natürlich noch andere Zeichen hier ringsrum, gerade in dem Bestand, wo wir jetzt hier sind. Da gibt es viele schräge Zeichen, die dann auch mit Neonfarben und dann noch diese waagerechten Zeichen, genau, am Baum. Was haben die zu bedeuten?
Richtig, wir stehen hier mittendrin in einem Bestand, der zeitnah durchforstet werden soll. Also der Bestand wurde vorbereitet in dem Sinne, dass der Waldarbeiter oder der Forstunternehmer hier mit seinem Harvester, mit seinem Rückzug reinfahren kann und genau weiß, was er hier zu machen hat. Es ist so ausgezeichnet, dass er erkennt, welche Bäume stehen bleiben sollen, welche Bäume für die Zukunft wichtig sind. Das sind hier besonders gerade sehr schöne Buchen, aber auch Eichen, aber auch die Birke ist dabei und die Lärche, die Mischbaumarten quasi, die auf der Fläche für lange Zeit noch erhalten bleiben sollen. Das ist eine gewissermaßen eine Katastrophenvorsorge. Wir beschreiben dadurch die Mischung, bestimmen die Mischung im Bestand. Im Zuge des Klimawandels kann das dazu dienen, dass eben diese Baumarten vielleicht in Zukunft, wenn es wärmer wird, das Bestandesbild beschreiben. Da denken wir besonders an die Eiche. Und diese Bäume, die in Zukunft stehen bleiben sollen, sind mit gelben Dauerfarbe waagerechten Ringen gekennzeichnet. Und um diese Bäume finden wir in der Regel schräge Striche an den Bäumen. Und das bedeutet, diese werden entnommen.
Ja.
Also die Bäume, die in Zukunft noch lange wachsen dürfen, die noch lange Zuwachs in der Krone und auch am Stamm halten sollen, die wirklich dick und fett werden sollen, die bekommen Licht. Und das sind die meistens rot oder hier auch orange, sind das Striche, die sind schräg und oft auch sehr lang in beide Richtungen gewissermaßen oder um den Stamm drumherum, sodass der Forstunternehmer die genau sehen kann und die auch, wenn Laub drauf ist auf den Bäumen. Also wenn wir hier in einem komplett dunklen und dichten Bestand stehen würden, kann er die sehen.
Ja.
Und das ist sehr wichtig, denn da geht es um Zeit. Und wenn es um Zeit geht, geht es beim Forstunternehmen auch häufig um Geld. Und damit es einfach gut vorbereitet ist, haben wir uns hier, oder generell werden da im Forstbezirk Eibenstock und auch darüber hinaus in anderen Forstbezirken in Sachsen in Neonfarbe die Bäume mit langen Strichen versehen, damit die Arbeit so leicht und schnell wie möglich durchgeführt werden soll. Und auch dann in Umkehrschluss so schonend für den Bestand wie möglich. Denn die gelben Striche sind auch die Bäume, die nicht beschädigt werden sollen.
Ja. Da hatten Sie gerade den Begriff Dauerfarbe erwähnt. Wie lange bleibt denn so ein Strich an dem Baum dran und hat da irgendwelche, ich nehme an, dass es nicht so sein wird, weil das macht kein Förster, irgendwelche schädliche Wirkungen auf den. Und was ist das von der Farbe? Also ist das irgendwie Naturfarbe oder was ist das von der Art? Was verwendet man dafür?
Das ist, würde ich jetzt sagen, ganz normales
Sprühfarbe,
die speziell für den forstlichen Außendienst hergestellt wird.
Das ist spezielle
Dauerfarbe, die zwischen 5 und 10 Jahren gut sichtbar bleibt.
So lange.
Dann muss sie irgendwann nachgesprüht werden, das ist sicherlich so. Aber sie ist für weitere Generationen sichtbar, denn wir wissen nicht immer, wie lang ein Revierförster oder eine Revierförsterin tatsächlich tätig ist im selben Revier.
Ja. Und wächst die sich aus oder wächst die sich aus?
Beides.
Beides.
Ja. Also sicherlich die Wettereinflüsse, gerade bei der Buche, die eine sehr glatte Rinde hat, sind stark. Dann vermoost die Buche auch gern. Das wächst dann auch über die Farbe. Und sicherlich, also die verwächst sich auch.
Da hatte ich eingangs die Frage gestellt, ob das jetzt irgendwie die Verwendung der Farbe eine Vorliebe des Försters ist. Also wenn da jetzt irgendwie den Wunsch hätte, dann auch irgendwie mal, was weiß ich, blau oder neongrün irgendwie zu verwenden, das ist ihm aber nicht gestattet, oder? Also er kann da nicht jetzt irgendwie kreativ irgendwas erfinden, das geht nicht.
Hier sind wir, folgen wir im Forstbezirk einer klaren Linie und die ist recht übersichtlich, was eine klare Linie immer sehr praktisch und auch nachhaltig macht. Die Dauerfarbe Gelb ist dafür da, gute Sachen lange im Bestand zu kennzeichnen. Das sind die Biotopbäume, das sind die Zukunftsbäume. Dann gibt es die Dauerfarbe Rot, das Signal, also das Feuerrot, sage ich mal. Damit werden Rückegassen gekennzeichnet. Das sind in der Regel große Balken, also Balken von etwa 5 cm, die nicht ganz die komplette Hälfte, aber vielleicht so 20, 30 cm stark breit sind. Damit werden die Rückegassen in Reichhöhe des Försters und in guter Blickhöhe des Unternehmers gekennzeichnet. Die sind ganz wichtig, denn der Unternehmer darf nur auf diesen Gassen in den Bestand hereinfahren. Mit den schweren Forstmaschinen darf er nicht quer durch den Wald fahren. Das würde den Boden zu sehr schädigen.
Ja.
Er fährt nur auf diesen Gassen und dafür ist das Dauerrot.
Okay.
Die Neonfarbe, das ist in der Regel ist das keine Dauerfarbe. Die ist nicht mehr als ein Jahr oder zwei Jahre gut sichtbar. Die wird vor allem zum Auszeichnen der Bäume benutzt, die tatsächlich entnommen werden.
Ja.
Und weitere Farben sehen wir auch häufig im Bestand. Das Blau wird verwandt, um Verjüngung zu kennzeichnen, Verjüngungspunkte, die auch hier im Forstbezirk Eibenstock sehr gern benutzt werden. In jedem Bestand ist das Ziel, sobald Licht reinkommt, sobald der Bestand in seiner Ausformung, in seinem Alter und in seiner Stabilität geeignet ist, den Waldumbau voranzutreiben. Mhm. Jetzt stehen wir hier in einem Buchenbestand. Das ist mit seinen 200 Hektar der Burkhardswald eine Ausnahme im Forstbezirk. Das meiste, das häufigste Bestandesbild ist nach wie vor geprägt von alten, starken Fichtenbeständen.
Ja. Mhm.
Und in diese Fichtenbestände werden konsequent Naturverjüngungspunkte hereingebracht. Und da finden wir wieder das Gelb für die Baumertanne zum Beispiel. Da finden wir aber auch das Blau, Blau zum Beispiel für die Douglasie, das Rot für die Buche. Und so finden sich dann an den Bäumen, so in der Höhe von 30 cm etwa, waagerechte Striche, die den Kreis des Verjüngungspunktes eingrenzen und in der Mitte stehen in der Regel an einem Baum die Baumart und dann ein offener Ring, dafür, dass noch die Verjüngung durchgeführt werden soll, also die Kunstverjüngung in dem Fall. Und die Anzahl der Bäume wird dann angeschrieben, wenn tatsächlich die Maßnahme durchgeführt wurde. Und in dem Fall wird dann auch der Kreis ausgemalt. Also wenn Sie durch den Wald gehen und einen ausgemalten gelben Kreis sehen, der ist etwa so 15 bis 20 cm im Durchmesser und da steht WTA für Weißtanne drüber und 250 Stück, dann können Sie sich vorstellen, dass hier auf etwa 0,1 Hektar die Weißtanne gepflanzt wurde. Und wenn Sie dann da reingehen, sehen Sie auch in der Regel, je nachdem, wie alt die Pflanzung schon ist, entweder 10, 15, 20, 30 cm hohe Bäumchen. Und die Kennzeichnung wird auch im Forstbezirk konsequent durchgeführt.
Und warum macht das der Förster eigentlich? Ist es der Grund, weil er sozusagen nicht immer vor Ort sein kann, weil er eben zum Beispiel ein großes Revier hat und dann, wenn dann wirklich, jetzt, sag ich mal, die Pflanzung beginnt, die Firma, zum Beispiel die Firma oder die Waldarbeiter, das selbstständig machen müssen, dass die dann wissen, was sie zu tun haben? Oder warum ist das so, dass man das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wie viel Stück gepflanzt werden sollen oder wo der Verjüngungsplatz ist, dass man das kennzeichnet?
Der Verjüngungsplatz wird gekennzeichnet im Bestand und auch direkt über ein GPS-Gerät.
Ja.
So fällt es dem Förster leicht, die Flächen wiederzufinden. Es fällt auch leicht, die Planung durchzuführen. Denn es gibt für jede Baumart gibt es eine Menge, eine klar definierte Menge an Bäumen und ein klar definierter Pflanzabstand. Und an diesem Pflanzabstand in Verbindung mit der Fläche, die behandelt wird, und der Baumart kann der Revierleiter oder die Revierleiterin die Planung durchführen für das komplette Revier.
Ja.
Und das sind häufig mehrere Hektar, die tatsächlich verjüngt werden. Und wenn wir in der Regel von kleinen Parzellen sprechen, die sind 0,1, 0,2 Hektar, das sind 30 mal 30 oder 30 mal 40 Meter für 0,1 Hektar. Also das sind kleine Flächen. Das muss organisiert sein. Und das wird gewissermaßen über diese Kennzeichnung im Bestand in Verbindung mit dem GPS-Gerät, in Verbindung mit einem Kartografieprogramm auf dem Rechner, wird das geplant und organisiert. Und da ist dann steckt dahinter, dass wir intelligent faul sein wollen und dass wir Sachen nicht gern doppelt machen.
Ja.
Also Arbeiten sollen nicht doppelt durchgeführt werden.
Und der Förster kann ja auch nicht die ganze Zeit sich daneben stehen und aufpassen, dass das dann auch so gemacht wird, wie er oder wie das sein soll. Ne?
Richtig. Der Förster weist die Waldarbeiter oder den Unternehmer ein und kontrolliert.
Ja.
Er kommt zur Kontrolle wieder. Und also Einweisung, Kontrolle und dann der Abschlussbegang.
Kann es für den Waldbesucher, also für den, der unterwegs im Wald ist, also wie jetzt gerade kommt hier eine Frau mit Hund vorbei, kann es für den wichtig sein, solche Kennzeichen zu verstehen? Oder ist es genauso viel wie für mich, als wo ich vorhin gesagt habe, dass ich das nie als Schmetterling erkennen würde und auch nie wissen würde, dass es eben sozusagen so ein Baum ist, der erhalten bleiben soll? Hat das irgendwie eine Relevanz für den Waldbesucher?
Für den Waldbesucher ist es ja in erster Linie wichtig, sich im Wald zu erholen. Mhm. Und dem wollen wir als Forstbetrieb, als Landesforstbetrieb auch nicht im Wege stehen. Mhm. Und da ist es wichtig, dass die Besucherlenkung im Wald klar definiert ist. Mhm. Wenn jetzt wie hier an diesem Standort eine Durchforstungsmaßnahme durchgeführt wird, mhm. dann wird dieser Bereich abgesperrt.
Abgesperrt.
Mhm. Und diese Absperrungen, das sind in der Regel deutlich erkennbare Zeichen, die wir auch aus dem Straßenverkehr kennen, also die Sperrscheibe, das Achtungsschild, Achtung Waldarbeiten, Lebensgefahr, die sollen ernst genommen werden. Und die müssen ernst genommen werden, weil hier ist wirklich Lebensgefahr in diesen Bereichen für Waldbesuchende. Ja. Darauf wird aber in der Regel am Waldeingang, gerade bei den Gebieten, die stark frequentiert werden, wird darauf hingewiesen. In einigen Bereichen werden auch Umleitungen angeboten. Mhm. Und ja, das ist im Sinne der Waldbesuchenden so leicht wie möglich gemacht wird, wenn eine Maßnahme durchgeführt werden soll. Mhm. Und auch im Sinne des Wohlfühlens bei dem Waldspaziergang kann man sich ja auch mal die Augen offen halten nach diesen Biotopbäumen.
Ja.
Wer Ornithologe ist, wer sich für Insekten interessiert, wer sich auch für Totholz interessiert, sollte und kann natürlich gern an diese Biotopbäume auch direkt rantreten und danach suchen.
Ja.
Wichtig ist darauf zu achten, bei Sturm unter totem Holz ist es keine gute Idee.
Und haben Sie jetzt in Ihrer Zeit, seitdem Sie hier sind, Sie haben ja gesagt, seit Januar 2022, hatten Sie da auch schon mal so ein Ereignis oder Erlebnis, dass vielleicht irgendwie einer aus Jux und Lautertollerei da selbst vielleicht mit der Sprühflasche losgegangen ist und da irgendwelchen Unfug betrieben hat? Oder gibt es sowas eigentlich gar nicht? Es ist jetzt da ein komischer Gedanke, der mir jetzt gekommen ist, dass andere, die damit nichts zu tun haben, dann sozusagen Zeichen im Wald machen. Sie dann vielleicht stören sogar bei der Arbeit.
Das ist mir noch nicht...
Nee.
Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört.
Ja, okay.
Ja.
Dann sollst du bleiben.
Ich werde meine Ohren mal aufmachen, was das angeht.
Genau.
Und die Kolleginnen und Kollegen mal fragen.
Ja. Dann haben Sie jetzt gerade schon gesagt, also es gibt ja dann Vorschriften für den Fall, wenn jetzt Fellarbeiten stattfinden, dass, wie man sich dann zu verhalten hat als Waldbesucher. Gibt es aber auch im Wald, habe ich auch schon gesehen, noch andere Zeichen. Also es gibt manchmal so wie kleine Schildchen mit Nummern an Bäumen befestigt oder aber direkt Schilder oder irgend sowas. Ist das sozusagen jetzt vom Forst her eher gewollt, dass man da sehr sparsam damit ist, mit solchen Sachen? Oder man muss eben halt doch manche Schilder anbringen, weil das einfach sozusagen dazu gehört, dass man eine Orientierung hat oder wie auch immer eine Kartierung oder es gibt dann, wie gesagt, auch solche Nummern, die ich schon mal im Wald gesehen habe, an Bäumen.
Richtig, für Waldbesuchende gibt es, das ist sachsenweit einheitlich, gibt es Schilder, die in Grün und Gelb überall einheitlich dargestellt sind.
Was ist das?
Das sind die Wegweiser, das sind die Hinweisschilder, das sind auch Informationstafeln. Mhm. Und diese werden nach einem einheitlichen Leitfaden sachsenweit im Landeswald vor allem und auch darüber hinaus aufgestellt. Das machen in der Regel Tourismusverbände, das machen Wandervereine, das machen Interessengruppen. Diese Beschilderung des Waldes. Mhm. Hier sehen wir es im Burkhardswald an den entscheidenden Knotenpunkten, an den Waldeingängen sehen wir Schilder in diesem Grün und Gelb, also eine grüne Fläche mit der Beschriftung, zum Beispiel in Richtung Eichert oder die Beschreibung des Ringweges, auf dem wir jetzt hier reingekommen sind in den Wald. Mhm. Und darum ist ein gelber Rand.
Ja.
Und diese Beschilderung ist sachsenweit, wie gesagt, einheitlich und wird in einem Leitfaden vorgegeben. Mhm. Was Sie noch angesprochen haben, sind weitere naturschutzfachlich interessante Bäume. Das sehen wir hier in diesem Bestand auch. Mhm. Und das sind Bäume, die werden durch die untere Forstbehörde bzw. durch die untere Naturschutzbehörde gekennzeichnet mit einer... Ja, wie soll man sagen, mit einer kleinen Metallplakette und einem Nagel.
Ja.
Und auf dieser Plakette steht eine Nummer.
Aha.
Und über diese Nummer weiß die Behörde, was das für ein Baum ist und warum dieser gekennzeichnet ist.
Mhm. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das alles immer mit dem Förster abgestimmt werden muss, ne? Weil da wird schon gerne wissen wollen, was in seinem Revier passiert, erstens. Mhm. Und nochmal zurück zu der Frage, man kann den Wald ja auch nicht zustellen mit irgendwie Schildern.
Die, also im Besonderen ja. Die Abstimmung der Beschilderung der Wegweiser im Wald wird mit dem Revierleiter oder der Revierleiterin abgestimmt.
Ja.
Also die Tourismusverbände oder der Wanderverein tritt an den Revierförster heran und organisiert den genauen Standort der Schilder und spricht gewissermaßen die Struktur und die Vielfalt im Wald, die Interessen dann tatsächlich im Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Gespräch.
Ja. Weil es könnte man vorstellen, es gibt sicherlich einige Regionen, wo eben dann mehr von solchen Schildern zu sehen sind und dann gibt es vielleicht auch Bereiche, wo man so gut wie ganz auf Schilder, Beschilderungen verzichten kann. Insgesamt im Sachsenwald. Oder? Also weil sage ich mal, es sind ja nicht alle jetzt touristisch erschlossen oder als Wanderwege gekennzeichnet. Es gibt sicherlich auch Bereiche, wo man dann kein Schild braucht.
Und genau das wird durch diese Interessengruppen ja auch stark motiviert. Die hier im Forstbezirk Eibenstock wird jedem auch die Kammloipe in Erinnerung sein, wenn jetzt noch kein Schnee längere Zeit gelegen hat dieses Jahr. Diese ist sehr gut gekennzeichnet. Mhm. An den Bäumen direkt sind ja auch die Wanderwege gekennzeichnet. Mhm. Weiß, blau, weiß oder rot, weiß, rot zum Beispiel. Mhm. Und das wird gezielt über Wandertouren dann von den Interessenvertretern angesprochen.
Ja.
Und so wird der Wald auch für die Waldbesuchenden erschlossen.
Ja. Ja.
Der Forst ist sicherlich motiviert, auch im Bereich Richtung Kammloipe, im sehr fichtendominierten Gebiet, diese Besucherströme zu lenken. Mhm. Damit in den Zeiträumen im Jahr, wo der Holzeinschlag passiert, wo auch die Holzabfuhr bodenschonend durchgeführt werden kann und damit ressourcenschonend, und das ist sehr wichtig, dass so wenig wie möglich Ressourcen für die Wegeinstandsetzung und für den Wegebau verwendet werden müssen. Dafür ist es wichtig, die Besucherströme, also zum Beispiel die Kammleute, abseits dieser Abfuhrwege zu haben.
Okay.
Und auf der anderen Seite ist der Revierleiter oder die Revierleiterin motiviert, in diesen Bereichen, wo zum Beispiel die Kammleute durchführt, die Maßnahmen außerhalb der Winterzeit durchzuführen.
Okay. Ja, jetzt im Moment regnet es. Also die Aussichten für Januar sind ja auch relativ schlecht, was den Schnee betrifft und Frost. Wird es dann trotzdem dieses Jahr diese geplanten Holzfällarbeiten stattfinden, weil die ja hauptsächlich im Winter stattfinden? Haben Sie da schon irgendwie so einen Ausblick auf den Winter, der
also
jetzt noch immer nicht da ist?
Grundsätzlich, was das Wetter macht, da haben wir beide die gleichen Informationen. Und das können wir nicht beeinflussen. Was wir beeinflussen können, ist, wie wir das Holz aus dem Wald herausholen.
Ja.
Und im Forstbezirk darüber hinaus gilt auch, wir wollen Holz machen dürfen. Und wir machen das Holz oder wir können das Holz aus dem Wald herausholen, was uns der Wald zur Verfügung stellt. Und Bäume wachsen, wenn sie Licht haben, wenn sie Ressourcen haben, wenn das Wasser stimmt, also wenn der Niederschlag stimmt, wachsen Bäume permanent zu. Hier in dem Buchenbestand kann man davon ausgehen, dass hier im Jahr circa 10 Festmeter auf einem Hektar zuwächst. Und das bedeutet, wenn wir dieses Bild, was wir jetzt von diesem Bestand haben, über 10 Jahre behalten wollen, dann müssen hier 2 Eingriffe durchgeführt werden. Dann müssen hier in 10 Jahren ca. 100 Festmeter eingeschlagen werden. Und so kommen wir über den kompletten Forstbezirk auf einen Einschlag von etwa 200.000 Festmeter im Jahr.
Ja.
Und diese werden vor allem im ersten Quartal, also knappe Hälfte davon, im ersten Quartal, also Januar bis März, eingeschlagen.
Dann ist auch unabhängig davon, ob Schnee liegt und Frost ist. Also das ist dann.
Das ist in den Bereichen, vor allem in den Kammlagen, den höheren Lagen, die in der Regel dazu neigen, im Januar komplett unter einer Schneedecke zu liegen, wird es weitergehen. der Holzeinschlag. Die Revierleiterinnen und Revierleiter müssen auf eine bodenschonende Holzabfuhr und Holzernte achten.
Ja.
Es ist sehr wichtig, dass die Maßnahmen, die Arbeiten bodenschonend durch die Unternehmer durchgeführt werden. Und da stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Sicherlich kann man auch einmal ein paar Tage die Arbeit aussetzen. In der Regel werden dann auch Bänder auf die Hochvorwarter, also auf die Abfuhrfahrzeuge, auf die Forstmaschinen gezogen, damit sich das Gewicht besser auf dem Boden verteilt, damit der Boden die wertvollste Ressource im Wald nicht beschädigt wird.
Also es kann sein, wenn das so mild bleibt, dann setzt man dann auch mal mit den Fellarbeiten aus, mit der Holzernte.
Für Tage wird das milde Wetter ist weniger das Problem.
Aber der matschige Boden bestimmt.
Das Nasse.
Ja.
Und dann vor allem das nasse Wetter und wenn der Boden sehr aufgeweicht ist. Aber da gibt es, und da sind die Forstunternehmer auch selbst motiviert, da Lösungen zu finden, denn die Richtlinien zur bodenschonenden Waldarbeit sind allen bekannt, im Forstbetrieb als auch bei den Unternehmerschaften. Und diese sind selbst sehr motiviert, diese bodenschonende Holzernte auch durchzuführen.
Ja, okay. Kommen wir nochmal zurück zu der Kennzeichnung, was ja der Ausgangspunkt eigentlich dieser Folge des Podcasts war. Die Kennzeichnung, hatten Sie ja gesagt, das ist hier im Forstbezirk einem Stock vereinheitlicht. Gibt es da auch noch Unterschiede zwischen den Bundesländern, dass in jedem Bundesland das anders gemacht wird, wie das ausgezeichnet wird?
In anderen Bundesländern und auch in anderen Teilen Sachsens werden gewisse, jetzt wie die Rückegassen oder die Biotopbäume zum Beispiel, sicherlich anders gekennzeichnet. Aber grundsätzlich sind es ähnliche Unternehmer, die die Arbeit im Wald durchführen. Und denen soll es ja so leicht wie möglich fallen, sich in einem neuen Waldgebiet zu orientieren. Denen soll es so leicht wie möglich gemacht werden, den Wald schonend zu bewirtschaften, schonend zu durchforsten. Und damit sind unabgesprochen gewisse Dinge einheitlich.
Gebräuchlichkeit
einfach.
Ja. Also gibt es da keine großen Unterschiede, dass sie andere Farben verwenden oder ganz andere Zeichen. Weil eben, wie Sie gesagt haben, wenn jetzt ein Forstunternehmen, ist ja auch manchmal vielleicht auch deutschlandweit unterwegs.
Ja.
Und da muss es dann sozusagen dann im Norden, in Schleswig-Holstein, ungefähr das gleiche vorfinden als hier in Sachsen, oder?
Das kann es, das muss es aber nicht. Wichtig ist die Kommunikation, das Gespräch zwischen Revierleiterin oder Revierleiter und dem Forstunternehmer oder Forstunternehmerin. Es ist wichtig, dass die sich in einem Arbeitsvertrag klar zeigen, welche Beschilderung, welche Auszeichnung im Wald welche Bedeutung hat. Und das wird in jedem Arbeitsauftrag spezifisch dargestellt.
Ja.
Also der Forstunternehmer weiß genau, welche Auszeichnung im Bestand was bedeutet. Und das wird vorher auch klar abgesprochen.
Ja.
Hier ist es auch so, dass einige Unternehmer aus Tschechien zum Beispiel kommen. Und da kann es sein, dass auch Arbeitsaufträge in tschechischer Sprache, beziehungsweise tschechisch-deutsch, dann verfasst werden, dass es verständlich ist.
Ja.
Und es gibt Revierleiterinnen und Revierleiter, die auch des Tschechischen mächtig sind. Und das funktioniert dann natürlich, ist die Zusammenarbeit in dem Sinne auch sehr gut.
Ja.
Und daran sind alle motiviert. Es ist für den Wald sehr gut, wenn die Arbeit schonend durchgeführt wird, wenn die Beschilderung und die Auszeichnung einfach, konsequent gehalten wird.
Ja.
Und da ist sicherlich der Forstbezirk Eibenstock nicht allein. Diese Motivation gibt es in ganz Sachsen, die sollte es in ganz Deutschland, in den Wäldern, unabhängig jetzt vom Besitz, geben, dass die Bäume, die entnommen werden, rauskommen.
Ja.
Und klar, genau die Bäume rauskommen. Und dass die Bäume, die noch lange wachsen dürfen, die noch die Zukunft der jetzigen und der nächsten Generation, sowohl in der Gesellschaft, also klein beim Förster, sichern, dass diese Bäume unbeschadet weiter wachsen können. Und dass der Boden, und das ist auch sehr wichtig, dass der Boden nicht beschädigt wird.
Ja. Das kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Tätigkeit. Die ist ja hier im Forstbezirk Eibenstock, so wie ich das verstanden habe, zeitlich begrenzt.
Ja.
Bis wann werden Sie noch hier sein und wie geht es dann weiter für Sie?
Ich bin im Zuge des Referendariats hier in den Forstbezirk Eibenstock gekommen. Die Ausbildungszeit hier ging los im Januar bis einschließlich März 2022. Dann kamen andere Ausbildungsabschnitte im Landratsamt, in der Landespflegearbeit bei Leipzig habe ich durchgeführt. Dann eine Reisezeit durchgeführt, wo ich mir die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt angeschaut habe. Und dann ging es ab Juli jetzt bis einschließlich Januar, also bis zum 27. Januar werde ich hier im Forstbezirk tätig sein und arbeiten und vor allem lernen.
Mhm. Wie geht es dann weiter für Sie?
Danach geht es direkt weiter in Verwaltungslehrgänge, die werden in der Geschäftsleitung, durch die Geschäftsleitung durchgeführt.
Geschäftsleitung in Krauber?
Geschäftsleitung in Krauber, genau. Und dann winkt jetzt schon sehr deutlich das Staatsexamen, die große forstliche Staatsprüfung, die nach Ostern beginnt und bis Anfang Mai geht.
Müssen Sie dann nochmal sowas wie eine Diplomarbeit schreiben oder ist es irgendwas Vergleichbares? Sind Sie da schon dran an der Arbeit? Oder?
Ein längeres Schriftstück nicht. Es sind hier im Forstbezirk zum Beispiel sind es 8 kleinere Arbeiten, kleinere Projekte. Also zum Beispiel vor 4 Wochen fand hier im Nachbarbestand am Eichert im Körperschaftswald Aue eine Waldbauexkursion statt, die ich organisiert habe.
Ja.
Das war ein Projekt, wo ich auch eine Belegarbeit geschrieben habe. Ein Durchforstungsprojekt habe ich gemacht im Revier Karlsfeld. Dann gibt es noch verschiedene andere kleine und große Projekte. Und wichtig ist, dass ich hier im Forstbezirk in die Verwaltungs- und forstpraktische Arbeit einbezogen werde. Und das funktioniert nach meiner jetzigen Einschätzung hier sehr gut. Mhm. Es wird viel gearbeitet, es wird viel Holz bewegt. Mhm. Es werden sehr viele, sehr innovative Ideen fortgeführt, was den naturnahen Dauerwald angeht. Also der Waldumbau im Forstbezirk Eibenstock wird seit 30 Jahren, beziehungsweise seit über 30 Jahren, sehr konsequent durchgeführt. Und so habe ich einen weiten Einblick bekommen und bekomme ihn auch noch in eine naturnahe und für die Zukunft ganz besonders wichtig für eine klimaresiliente und resistente Waldbewirtschaftung.
Mhm, ja.
Und das werden Aufgaben sein, die mich dann hoffentlich auch im Berufsleben stetig umtreiben.
Mhm.
Wie können wir den Wald in Sachsen so gestalten, dass er für zukünftige Generationen nutzbar mit seinen ganzen Funktionen, also für die Erholungs-, für die Schutzfunktion und auch für die Nutzfunktion zur Verfügung steht.
Mhm. Und wissen Sie jetzt schon, wo dann mal Ihre zukünftige Stelle sein wird? Oder ist das noch nicht entschieden?
Das ist leider, und auch weniger leider, es ist noch nicht entschieden.
Mhm. Ja. Gibt es so viele Anwärter, also dass Sie jetzt sozusagen dann auch um eine Stelle kämpfen müssen oder ist es eher das Gegenteil, dass der Forst, also insgesamt der Staatsforst in Sachsen, gerne noch mehr Nachwuchs hätte? Also auch was die höhere Laufbahn betrifft, ne? Nicht jetzt unbedingt nur Waldarbeiter, da werden ja immer welche gesucht.
Ja. Es sind im jetzigen Jahrgang, sind wir insgesamt 12 Referendare.
Eigentlich nicht viel.
Referendare. Das wurde bereits aufgestockt und also früher waren es lediglich 10. Und wir arbeiten sehr gut miteinander. Wir haben ein sehr gutes Kollegium in diesem Kreis der Referendare. Wir besuchen uns, haben uns häufig und stetig besucht in den Forstbezirken mit dem Ziel, dass wir unsere Arbeit gegenseitig kennenlernen, dass wir die verschiedenen Waldbilder Sachsens kennenlernen, dass wir auch die verschiedenen Forstbezirksleitungen, die Leitungsebenen, Revierleiter, Sichtweisen, Arbeitsweisen und schlicht die Waldbewirtschaftung kennenlernen. Und das Kollegium, das Miteinander ist in dem Sinne sehr wichtig, denn wir können uns vorstellen, dass ein Großteil oder ein gewisser Teil von uns beim Sachsenforst bleibt. Das ist eine starke Motivation von uns allen. Wir haben uns bewusst für ein Referendariat beim Staatsbetrieb Sachsenforst entschieden und wollen auch hier an der Gestaltung mitarbeiten. Mhm. Vorausgesetzt ist ein sehr gutes Examen. Das steht ja, außer Frage.
Aber nochmal zurück, jetzt um eine Stelle kämpfen müssen Sie in dem Sinne dann nicht.
Das wird in erster Linie auch durch das Examen entschieden.
Hm. Aber es sind noch genug Stellen frei.
Der genaue Einblick, welche Stellen frei sind und welche nicht, den habe ich nicht. Oh. Es ist im Zuge des demografischen Wandels und im Zuge von Stellenumbesetzung, Stellenneubesetzungen, kann ich heute, das ist meine persönliche Sicht, davon ausgehen, dass die Chancen gut stehen. Aber mehr nicht.
Und nochmal das zu erklären vielleicht dem Zuhörer, was höhere Laufbahn bedeutet. Also das ist nicht der Revierförster.
Richtig. Mhm. Es ist der Revierförster, das ist die gehobene Laufbahn im Forst. Mhm. Im Staatsbetrieb Sachsenforst werden jedes Jahr 30 Anwärter im gehobenen Dienst ausgebildet. Mhm. Das sind die sogenannten Forstinspektor-Anwärter. Mhm. Und diese haben häufig das klare Berufsziel, ein Revier zu leiten. Mhm. Auf lange Sicht sich auf 1500 bis 2000 Hektar Wald zu konzentrieren und diese zu bewirtschaften und sich dort selbst zu verwirklichen.
Ja.
Weitere Stellen, sicherlich Sachbearbeitertätigkeiten, sehr wichtig, auch im Blick auf ganz Sachsen, bieten sich in der Geschäftsleitung, aber auch in den Forstbezirken. Mhm. Der höhere Dienst arbeitet gewissermaßen eine Stufe weiter oben in der Entscheidungsfindung, in den Führungsebenen mit Blick im Forstbezirk auf den gesamten Bezirk, also auf alle Landeswaldreviere und auf alle Körperschafts- und Privatwaldreviere. Mhm. Mit Blick auf den Naturschutz auch, wenn ich an den Forstbezirk Leipzig denke, mit Blick auf den kompletten Naturschutz im Forstbezirk und in der Geschäftsleitung natürlich auch mit Blick auf ganz Sachsen.
Und hätten Sie denn einen Wunsch, wo Sie dann mal arbeiten möchten?
Da gibt es im Zeitpunkt, dank der tatsächlich wirklich guten Ausbildung, verschiedene Wünsche. Mhm. Also ich kann mir die Forsteinrichtung vorstellen, ich kann mir vorstellen, auch in der Forschung zu arbeiten. Mhm. Wichtig ist für mich, dass ich, bevor ich tatsächlich eine Stelle habe, die ich bis zur Rente begleite, noch einige Stationen mitnehme. Mhm. Dass ich verschiedene Einblicke in Sachsen, in verschiedene Waldgebiete, in verschiedene Strukturen auch bekomme. Und ganz persönlich besprochen wird das dann bei mir am Küchentisch und auch sicher ganz spezifisch mit den Vorgesetzten.
Ja, okay. Und werden Sie dann vielleicht irgendwann mal, vielleicht auch mal in den Forstbezirk Eibenstock zurückkehren, wenn auch nicht dienstlich, aber dann vielleicht mal zu Besuch oder zu Exkursionen oder Vorträgen oder was weiß ich, könnte ja was sein, was Sie hier vielleicht nochmal lockt, in den Forstbezirk Eibenstock.
Das würde ich natürlich nie ausschließen. Mhm. Ich habe hier eine sehr gute Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich wurde sehr gut aufgenommen in das Kollegium, bin häufig im Wald mit Revierleiterinnen, Revierleitern unterwegs, bin vernetzt auch gewissermaßen auf einer sehr guten kollegialen und auch teils freundschaftlichen Ebene, was gut tut.
Ja.
Und das nehme ich mir auch für die Zukunft mit, so eine Leitungs- und Führungsstruktur selbst im Hinterkopf zu haben, die ein Team ausmacht. Und eine Leistung wie die im Forstbezirk Eibenstock funktioniert eben nur als Team. Mhm. Also wenn alle an diesem Strang ziehen, nämlich dem Ziel einer naturnahen und Dauerwald-Idee und Waldbewirtschaftung, dann kann es funktionieren.
Mhm.
Und es sind lange Prozesse.
Ja.
Mhm. Und für lange Prozesse braucht man auch den langfristigen Gedankengeber und den Ideengeber, auch die Innovation durch die Führungsebenen, also durch den Forst, durch die Forstbezirksleitung, Leitung Staatsforstbetrieb, aber auch ganz besonders durch die Revierleitenden und die gesamte Verwaltungsstruktur im Forstbezirk.
Ja.
Und das nehme ich mir hier mit, inwieweit mich meine berufliche Laufbahn dann tatsächlich nach Eibenstock zurückführt. Es wäre von den Waldbildern wünschenswert. Es wäre vom Teamgedanken wünschenswert und da mache ich mir keine Illusion. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in anderen Waldgebieten, in anderen Forstbezirken und der Geschäftsleitung ähnlich ist. Und am Ende, wie schon gesagt, wird das bei mir auch am Küchentisch und mit Vorgesetzten besprochen. Und das ist Zukunft
Ja, Sie sind ja noch ein sehr junger Mann. Also Sie haben ja noch eine lange berufliche Laufbahn vor sich, wo Sie auch viel noch Einfluss nehmen können auf manche Dinge, die eben den Wald betrifft. Sie hatten ja gerade das noch mit der Forschung nochmal gesagt. Was wären das denn irgendwie? Wie muss ich mir das vorstellen als Laie? Was macht man dann so als, wenn man sozusagen Forstwissenschaft studiert hat? Was ist dann sozusagen die Forschung? Wo forscht man dann?
Im Staatsbetrieb Sachsenforst gibt es die Abteilung 4, das ist das Kompetenzzentrum für Wald- und Forstwirtschaft. Und in diesem Kompetenzzentrum gibt es verschiedene Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist zum Beispiel der Waldschutz. Also wie können wir uns in Zukunft auf Kalamitäten, auf Insekten, auf Schadinsekten, wie zum Beispiel den Borkenkäfer, besser vorbereiten. Ein weiterer Schwerpunkt ist auch der Waldbau. Wie können wir den Wald in Zukunft bewirtschaften, sodass wir durch verschiedene Mischungsregulierungen, durch verschiedene Baumarten, durch verschiedene strukturgebende Elemente das Maximale im Bereich von dieser Dauerwaldidee und von einer konsequenten, naturschutznahen, naturschutzfachlichen Bewirtschaftung nutzen können, im Sinne dieser ganzen Waldfunktion, Nutzschutz- und Erholungsfunktion, wie es das Waldgesetz vorgibt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Standortkunde, Bodenkunde, die sachsenweit ein Monitoringsystem aufrechterhält, das den Boden untersucht. Eine sehr wichtige Ressource im Wald. Mein Interesse, auch aus meinem vorherigen Berufsleben, geht in die Richtung auch forstliche Modellierung. Also wie können wir den Wald am Rechner, am PC in der Zukunft projizieren? Also ich habe in einem Projekt gearbeitet, bevor ich zum Referendariat kam und habe ein sogenanntes Standortleistungsmodell entwickelt für die Fichte, auch im sächsischen Mittelgebirge, und das Thüringische war angegliedert an das Projekt. Und da wurden die Waldinventurdaten zur Hilfe genommen. Also was wir vor uns besprochen haben, jeder Wald wird in 10 Jahresabschnitten, wird er begutachtet durch Mitarbeitende und diese leiten in dieser Inventur über den kompletten Forstbezirk oder dann den, ja, leiten wird, werden die Hiebsätze und die Bestandesparameter abgebildet in diesen Inventurwerken. Und diese habe ich zur Hilfe genommen, um für die Fichte das Wachstum zu berechnen, was jetzt zwischen zwei Inventurzeitpunkten, also in 10 Jahresabschnitten, passiert ist. Und auf dieser Grundlage, wenn wir davon ausgehen, dass das Wachstum abhängig ist vom Wetter, vom Boden und von dem Bestandesbild, also ob wir Reinbestände haben oder ob wir Mischbestände haben, habe ich abgeleitet, wie das Wachstum in 50 oder 100 Jahren an der gleichen Stelle ausgehen kann. Wenn wir zum Beispiel an diesem Temperaturregler drehen, wenn wir die Temperatur hochdrehen oder den Niederschlag, also wenn wir einen Parameter in dieser großen Gleichung ändern, wie wirkt sich das auf das Wachstum der Bäume aus?
Also das ist eine Art Computerprogramm.
Das ist eine Art Computerprogramm und das ist auch ein Schwerpunkt der forstlichen Forschung, dass wir die Ressourcen nutzen, die zur Verfügung stehen. Und mit der Entwicklung der Computertechnik schon in den 80er, 90er Jahren wurden viele forstliche Parameter eingepflegt und wurde das Wachstum der Bäume sehr spezifisch abgebildet. Und da habe ich im Studium bereits gearbeitet an Ausbreitungsmechanismen von Bäumen. Also wie kann zum Beispiel, wie weit wirkt sich die Naturverjüngung einer Buche zum Beispiel im Bestand aus? Und auch darüber hinaus, nach dem Studium habe ich in diesem Bereich gearbeitet, wie kann man ein System, ein Ökosystem, und ein Wald ist nichts, also ist ein Ökosystem, wie können wir diesen so gut wie möglich in einem Modell erfassen oder in mehreren Modellen erfassen? Und wie können wir, wenn wir das Modell verstehen, wenn wir ein grundsätzliches Verständnis haben vom System Wald, wie können wir das idealerweise in die Zukunft prognostizieren? Und das wirkt sich ganz praktisch im Sachsenforst auch auf die Waldentwicklungstypen, also auf die Zukunft des Waldes aus. Hier werden jetzt im Beispiel der Klimamodellierung, hier werden dem zugrunde liegt eine Klimagliederung, die das Bodenwasser, die Bodenwasserverfügbarkeit einbezieht und die Temperatur bzw. den Niederschlag in allen Bereichen von Sachsen.
Ja.
Und auf Grundlage dieser Klimagliederung werden Leitwaldgesellschaften, also Waldgesellschaften, ausgewiesen und definiert, die auf diesen Standorten dann wachsen können. Und in Abhängigkeit der Lage, also ob wir jetzt einen Südhang haben oder einen Nordhang, das hat häufig einen großen Einfluss, also das Mikroklima, einen großen Einfluss auf die Wasserverfügbarkeit und auch die Temperaturen. Im Frühjahr ganz deutlich sichtbar auch mit der Schneeschmelze. Das hat einen Einfluss darauf, manchmal, welche Baumarten bevorzugt gepflanzt werden können. Und da gibt es eine klare Richtlinie, die eben auf Grundlage dieser Forschung und dieser wissenschaftlichen Arbeit für ganz Sachsen durchgeführt wurde. Und diese liegt als Grundlage für die Waldbewirtschaftung Sachsens eben in diesen Waldentwicklungstypen zugrunde.
Okay.
Und dafür ist es wichtig, jetzt auch konzentriert im Sinne des Klimawandels diese anzupassen. Und dem stehen eben verschiedene Schritte bevor. Und ein Schritt zum Beispiel ist diese Klimaforschung, die durchgeführt wurde. Und waldbauliche Forschungen sind da ebenso. Und waldwachstumskundliche Forschungen liegen dem zugrunde. Und das wäre sicherlich ein für mich sehr interessantes Aufgabenfeld.
Ja. Klingt interessant. Egal jetzt, wo Ihre Laufbahn weiterhin gehen wird. Also ich wünsche Ihnen auf alle Fälle viel Erfolg dabei. Ich würde mich an dieser Stelle bedanken für das Gespräch, was ja dann sozusagen von den geheimnisvollen Zeichen im Wald zu Ihrer Laufbahn eigentlich dann geführt hat. Aber das war trotzdem sehr spannend. Ja, und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und zumindest noch bis Ende Januar hier im Forstbezirk Eibenstock noch das, was Sie sich vorgenommen haben, dass Sie das noch erfüllen können.
Dankeschön.
Danke.
Hat mich auch sehr gefreut für die Einladung und das
Danke.
Gespräch.
Gut.
Stammgäste, der Freie Presse Waldpodcast.